glaube, Sicherheit ist auch etwas, erstmal etwas extrem Individuelles, also etwas sehr Persönliches, ein Gefühl von Sicherheit und kann auch etwas sehr Trügerisches sein, weil manchmal fühlen wir uns mit Strukturen oder mit Beziehungsdynamiken sicher, die uns auch schaden. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum sehr viele Menschen in toxischen Beziehungen sehr lange verweilen. Deswegen ist, glaube ich, für mich in den letzten Jahren generell der Begriff der Sicherheit erstmal ein sehr fragwürdiger geworden. Und zum Beispiel in den politischen Räumen, in denen ich unterwegs bin, sagen wir immer, das ist kein safer Space, das ist ein braver Space. Also das ist ein Ort, wo wir gemeinsam lernen, was es bedeutet, gemeinsam Mut zu fassen.
Willkommen beim KIN Radio. KIN Radio ist Teil von KIN, dem feministischen Kunstfestival vom 11. bis 27. Juni in Zürich.
KIN schafft Räume für Austausch und für Verbindung. KIN versteht Feminismus auch als Kinship, als gewählte Nähe, als Verantwortung füreinander und als solidarisches Miteinander. Mehr zum Festival auf kinship.ch oder auf Instagram.
Deep Talk mit Mara Rickli.
Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe des Deep Talks. Schön seid ihr hier in dieser Hitzewelle der Stadt gelandet. Mal schauen, wenn wir rausgehen, wie das Wetter ist. Ich glaube, es stürmt ein bisschen. Mal schauen, wie stürmisch dieses Podium wird. Auf jeden Fall mega schön seid ihr hier und mega schön bist du hier. Einen herzlichen Applaus für Shada Kurt.
Hallo. Ja, es ist total schön, hier zu sein. Und es ist total schön, wieder mit Mara auf einer Bühne zu sein. Ich beobachte ja immer so aus der Entfernung, was du für total schöne, inspirierende Dinge immer tust mit anderen inspirierenden Menschen zusammen. Und es ist schön, dass wir uns dann alle paar Jahre in gewissen Abständen dann immer wieder begegnen und miteinander sprechen.
Ja, also es geht mir natürlich auch so, dass ich beobachte, was du alles immer machst, auch aus der Ferne. Und wir konnten uns ja nicht mehr ganz erinnern, sind es jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre? Ich glaube, es sind 2, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du warst zu Gast im Podcast von Sarah Satiromir. Der Podcast heißt Sarah und Mara im Gespräch mit Shada Kurt in dieser Ausgabe. Also da könnt ihr auch reinhören.
Sehr guter Podcast.
Ja, vor allem auch, sehr, was mir auch geblieben ist, ganz lustig, auch sehr überraschende Erkenntnisse, da hast du nämlich gesagt, dass du gerne gamest.
Games?
Ja.
Videospiele.
Ja. Videospiele machst du gerne.
Ja, und dann habe ich ja tatsächlich auch ein Sammelband mit herausgegeben. Ich weiß nicht, ob das dann davor oder danach
war. Wahrscheinlich danach.
Genau. Mit 2 Medienwissenschaftlern zusammen, mit Thomas Spieß und Holger Pötsch, in dem es um kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus geht. Ja, ich spiele auch gerne Videospiele. Ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen für meine Aggressionsregulation. Also ich baller schon gerne herum, wenn man das so sagen darf. Aber ich mag auch sehr gerne, ich habe vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt und da habe ich unter anderem die neueste Anno-Ausgabe geschenkt bekommen. Anno ist so ein Aufbauspiel und das spielt in der römischen Antike. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich, wenn der Sommer vorbei ist und ich dann Anno zocken kann. Ja,
ja, ich habe ja eben leider fast keine Ahnung von Videospielen. Ich bin noch Generation Gameboy und Tetris und so. Ja, aber ich fand das sehr spannend und zwar sehr ein ehrliches Gespräch und jetzt auch ganz schon ein ehrlicher anderer Einstieg als eigentlich geplant. Und das finde ich schon so schön mit dir. Danke vielmals.
Danke dir.
Ich glaube, ich muss dich nicht vorstellen eigentlich, aber ganz kurz mache ich es trotzdem. Du bist nämlich Publizistin und Autorin von mehreren Büchern. Du bist auch Philosophin und ein Buch, was sicher vielen bekannt ist, heißt Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Ich habe dir das schon gezeigt. Bücher, die ich ja mag, die sind dann ganz zerfleddert, die nehme ich mit in die Badewanne und überall in die Badi und dann sehen die dann so aus. Und das andere Buch heißt Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls. Das ist das grüne Buch. Und ihr könnt beide Bücher auch am Büchertisch kaufen, weil wir sind, das sage ich ja immer wieder, ja in diesem kapitalistischen System. Und du signierst dann auch noch nach der Veranstaltung.
Ja.
Genau. Ihr könnt an diesem Tisch dann auch Merch des Kinship Festivals Kin kaufen. Es gibt reduzierte Preise und es gibt reguläre Preise. Und diese Veranstaltung heute mit dir, und das ist wirklich eine große Ehre, ist die Auftaktveranstaltung des Kinship Festivals. Das ist ein feministisches Kunstfestival, welches vom 11. Juni bis 27. Juni in gesamten Zürich stattfinden wird. Festivalzentrum ist die Fotobastei. Ich sage dann zum Schluss noch was. Also unser Thema ist deshalb heute auch Kinship. Und bevor wir da eintauchen in diesen Begriff einerseits, was er für dich bedeutet, vielleicht auch was er für mich bedeutet oder auch für euch im Publikum, ihr werdet Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen, möchte ich aber noch über dein drittes Buch sprechen, was jetzt kommt, nämlich dein erster Roman. Ja, auch also im Internet stand August, September, aber jetzt hast du gesagt, am 21. Juli wird es erscheinen. Zeit der Monster.
Pünktlich, als Urlaubslektüre.
Ah, stimmt. Ich,
falls ihr alle in den Urlaub fahrt, ich freue mich für euch. Ich gönne es euch absolut. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die Monster mitnehmt.
Magst du ein bisschen was erzählen zu diesem Roman, der da kommt?
Ich kann das gerne versuchen. Mein Lektor hat mal gesagt, dieses Buch zu beschreiben, fühlt sich so an, wie wenn man betrunken einen David Lynch-Film nachzuerzählen versuchen würde.
Das hat ja durchaus eine Brutalität.
Ja, schon. Auch eine gewisse Heiterkeit vielleicht auch. Aber das ist mein erster Roman. Und situiert ist die Geschichte in einem Viertel, das auch nicht näher benannt wird, beziehungsweise wird es als Sumpf oder Sumpfviertel beschrieben. Warum, steht dann auch im Text. Und in diesem Viertel kursiert eine Prophezeiung über das Ende der Welt. Und diese Prophezeiung erfüllt sich auf eine Art und Weise als eine selbsterfüllende Prophezeiung, völlig unerwartet. Es ist sozusagen ein Viertel in Aufruhr, ein Viertel auch, das auch von außen und auch vom Inneren her sich unterschiedlichen Herausforderungen und Gefahren stellen muss und gleichzeitig aber auch eine sehr solidarische Gemeinschaft, in der auch Menschen ganz konkret zum Beispiel sich in einem Nachbarschaftsrat organisieren. Und es gibt auch ein Kapitel, wo es eigentlich nur um ein Plenum dieses Nachbarschaftsrats geht. Manchmal auch ein bisschen absurd und lustig, weil ich glaube, alle, die schon mal an einem politischen linken Plenum teilgenommen haben, wissen auch, dass es manchmal etwas fast satirisch sein kann zwischendurch, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Das Buch öffnet so ganz viele unterschiedliche geografische, biografische Räume, die anfangen, auch auf unterschiedlichen Zeitebenen ineinander zu greifen. Und in meinem Kopf ist es sozusagen eine Totalität zu fassen, eine bewegliche Totalität, in der die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Figuren und ihre Geschichten und ihre Wunden und ihre Kämpfe und ihre Vorstellung von dem, wie man für eine bessere Zukunft kämpfen sollte, anfängt irgendwie miteinander sich ja in Verhältnis zu setzen und manchmal zu kollidieren und manchmal aber auch in ganz neuen, spannenden Symbiosen aufzugehen. Also ja, war das jetzt so David Lynch, betrunken David Lynch? Oder?
Ja, es hat was. Ich find's mega spannend, dass wir heute hier in diesem Deep Talk auch jetzt das schon erfahren dürfen, also danke schon mal. Und auch dieses Zusammenhängende der Gespräche, die ich hier schon führen durfte, zum Beispiel Sibylle Berg war da, sie hat ja Utopia geschrieben, auch eine Zukunftsperspektive, die dann wirklich sehr positiv ist, die aber auch gewisse Parallelen höre ich da auch im Sinne von eben der Gemeinschaftsgedanke, Solidarität und was ich jetzt bei dir aber sehr spannend finde, in dem Sinn eine Apokalypse, das ist ja eine Dystopie. Also ich habe vorher überlegt, ist das eine utopische Dystopie oder machen wir quasi auch einfach das Beste draus? So, und dann ist es schon fast wieder real. So, was hat dich dazu inspiriert oder wie bist du drauf gekommen, das so zu bearbeiten, diese Zukunftsvorstellung?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, du hast ja gerade schon den Begriff der Apokalypse eingebracht. Und ich glaube, so im herkömmlichen Sinne, was tatsächlich viele Menschen mit Apokalypse verbinden, auch durch diese ganzen Filme wie Apokalypse Now, fällt mir jetzt so unmittelbar ein.
Sehr biblisch, aber diese ganzen, oder?
Genau. Ja. Total, es ist biblisch. Und in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, was ja eigentlich so eine der populärsten apokalyptischen Erzählungen, Prophezeiungen ist, hat Apokalypse aber eigentlich eine Doppelbedeutung. Also es bedeutet nicht unbedingt nur Zerstörung, Katastrophe, sondern vor allem auch Offenbarung. Also deswegen heißt es auch die Offenbarung des Johannes. Was sozusagen darin steckt, ist sozusagen der Gedanke, dass wenn etwas endet, es nicht zu Ende ist, sondern sich damit immer auch etwas Neues öffnet. Und ich habe gestern auch hier auf dieser Bühne versucht, ein Zitat zu zitieren, das ich aber dann nicht zusammenbekommen habe. Aber heute unter der Dusche ist es mir dann doch wieder eingefallen. Ich glaube, das Zitat ist von Agnes Berber und es heißt irgendwie, in jeder Generation muss es Menschen geben, die so leben, als gäbe es nicht einen Anfang und ein Ende, sondern als gäbe es ein Ende und dann immer einen Anfang. Und ich glaube, das steckt für mich auch in der Apokalypse drin, dass sozusagen in jedem Ende auch immer das Neue und das vielleicht auch, vielleicht nicht unbedingt näher beschrieben als jetzt unbedingt gut, also das Utopische durchscheint, aber dass sozusagen in jeder Gegenwart so sehr in ihr auch all die Wunden der Vergangenheit klaffen, auch immer vielleicht ein gewisser utopischer, zukünftiger Überschuss enthalten ist, den wir eben kollektiv ergründen und nähren und freilegen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was ich interessant finde an der Apokalypse. Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass jetzt gerade in einer Gegenwart, die sich eben sehr dystopisch anfühlt oder auch in weiten Teilen dystopisch ist, weil wir es mit ganz neuen, mit einer Zerstörungswut von politischen Akteuren zu tun haben, die gar kein Geheimnis draus machen, also die ganze Trump-Riege, aber wir haben auch im Silicon Valley ja diese Tech-Bros, faschistischen Tech-Bros, die auch irgendwelche faschistischen Manifeste veröffentlichen, in denen sie sich eigentlich von der Idee von Humanität und Menschlichkeit, wie wir sie eigentlich verteidigen wollen, verabschieden und das in aller Offenheit, aber in der es auch natürlich sowas wie KI und neue technologische Entwicklungen Menschen sehr viel Angst einjagen, was aber durch die Geschichte betrachtet schon immer so war. Also auch beim Internet haben Menschen Panik bekommen, bei Computern haben Menschen Panik bekommen, aber es ist natürlich auch sehr berechtigt, bei KI auch sehr skeptisch zu sein, wenn man sich das anschaut, wie auch, weiß ich nicht, automatisierte neue Waffensysteme durch KI. Also es hat schon sehr, sehr viele dystopische Elemente, die Gegenwart, die ich auch versucht habe, in dem Buch mit einfließen zu lassen. Aber ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig war, wie gesagt, einmal auch in der Gleichzeitigkeit auch immer die utopischen Elemente freizulegen. Und was ja ganz oft fehlt in dystopischen Erzählungen, auch im Film, ist, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also nicht, dass, weil man hat ganz oft das Gefühl, dass die Dystopie einfach dieser natürliche Zustand ist, der unumstößlich ist und der einfach existent ist. Und deswegen ist, glaube ich, für mich auch so eine, einerseits das sozusagen auch so Irrationale und Mystische in der Gegenwart zu fassen, aber gleichzeitig das auch zu entmystifizieren, indem ich mir anschaue, wie ist es eigentlich historisch zu dieser Apokalypse gekommen? Und deswegen gibt es auch in dem Roman, also es ist natürlich eine fiktive Erzählung, es ist mein erster belletristischer Versuch, aber auch dann immer wieder historische Rückblicke, die dann immer weiter in der Geschichte zurückgehen, um da auch eine Historizität herzustellen und zu sagen, okay, die Apokalypse oder ne, wenn man sie als Dystopie begreifen will, ist auch nicht Naturgesetz oder Naturgewalt.
Ja, ich habe ganz viele Gedanken dazu, was du jetzt gesagt hast. Also einerseits höre ich da auch viel oder Hoffnung. Also Hoffnung ist so ein Gedanke im Sinne von, man ist nicht unbedingt ausgeliefert oder diese Dystopie muss nicht unbedingt so eintreffen, wie wir sie vielleicht uns vorstellen. Natürlich mit also Angst ist ja auch immer ein Gefühl, was eine Berechtigung hat und uns warnt und dass wir auch, dass wir aufpassen, dass wir wachsam sind, dass wir dagegen halten. Und das höre ich wiederum auch da drin. Und was ich auch spannend finde, sind so diese Gleichzeitigkeiten. Jetzt hast du KI zum Beispiel erwähnt, die Gleichzeitigkeit, die Gefahr der KI und vielleicht aber auch jetzt, ich bin tätig in der Inklusion, da ist KI natürlich mega wichtig, schafft sehr, sehr viele Zugänge. Im Beispiel von meiner Tochter, sie nutzt ein Kommunikationsgerät. Wir haben zwar auch Gebärden, die wir nutzen. Die haben wir ja vorher mit Noah, die hier auch sitzt und uns unterstützt. Sie ist auch Assistenzperson. Hallo Noah, danke übrigens für alles, was du für uns tust. Genau, sie gebärdet und nutzt dieses Kommunikationsgerät und das ist in dem Sinn auch also digital und ist auch KI. Oder viele Menschen, die ich kenne mit Mehrfachbehinderungen, die kommunizieren können mit unterstützter Kommunikation, was nie möglich gewesen wäre. Die Menschen wären in ihren Zimmern alleine gelassen und unterschätzt gewesen. Und da höre ich ganz viel, oder? So, es gibt immer diese dystopische Vorstellung oder einfach gesagt die negative Vorstellung. Und gleichzeitig kann aber darin auch eine Chance sein. Und was ich auch höre, ist eben natürlich jetzt auch in Bezug auf Kin und Kinship, dass du dich also auch nochmals, wie auch schon in Radikale Zärtlichkeit, jetzt einfach auch künstlerisch, belletristisch, mit diesem Begriff der Wahlverwandtschaft oder der Gemeinschaft, Liebe, auseinandersetzt. Höre ich das nur oder schon auch drin?
Das trifft absolut zu. Ich habe auch gestern erst im Gespräch, ich weiß nicht, ob er auch hier ist, Carlos, ein ja? Oh, du bist wirklich in der allerdunkelsten Ecke von allen. Ich habe dich niemals gesehen.
Ja, lest die Artikel von Carlos.
Carlos Hannemann. Genau, wir haben gestern auch Zugang eines Interviews auch über diese Dinge gesprochen und wir haben zum Beispiel auch über sowas gesprochen wie, also ich habe dann auch erzählt.
Es ist ein Interview für die Republik, genau, ja, einfach, dass ihr das findet. Dann, genau.
Genau, und ich habe auch erzählt, dass ich in den vergangenen Jahren, also ich bin ja eh immer so, mein Schreiben ist ja eh meine Suchbewegung. Ich bin immer auf der Suche nach Verknüpfungen, nach einem Dialog auch zwischen meinen Gedanken, aber auch zwischen meinen Gefühlen und Gedanken. Also da ist immer extrem viel los. Ich sage auch immer, meine bevorzugte eigentlich Kommunikationsform oder die Materialisierung meiner Gedanken wäre gar nicht vielleicht Bücher, sondern im besten Falle so eine 3D-Mindmap, wo ich dann auch immer so Elemente bewegen könnte und dann sie näher aneinander schieben und dann sie wieder auseinanderzerren.
Das wird vielleicht das nächste Projekt und dann stellst du am Kinn fest, dass du ja dann hoffentlich nochmals machen
kannst. Gerne, lade mich bitte ein damit. Und ich glaube, was dann mich in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt hat, ist auch, dass wir natürlich in einer Zeit mit einer Zeit, die ich auch als eine Zeit der Faschisierung bezeichnen würde, in der unterschiedliche Vorstellungen auch von Körperpolitiken und Gefühlspolitiken natürlich gerade wieder ein Comeback erleben, wie zum Beispiel sowas von soldatischer Männlichkeit oder generell Dagmar Herzog, eine Philosophin, hat vor, ich glaube, im letzten Jahr ein Buch über Fascist Body, der faschistische Körper, veröffentlicht, wo es so sehr stark darum geht, wie die politische Rechte jetzt wieder natürlich gewisse Körperideale, eigentlich die aus dem deutschen Faschismus, auch italienischen Faschismus oder aus der faschistischen Tradition stammen, wieder stark machen, indem es sozusagen um den widerstandsfähigen, harten, also sind sozusagen Politiken der Abhärtung. Und dieses Hartsein hat mich persönlich auch sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren. Und ich habe dann wieder das Bedürfnis entwickelt auf eine Art und Weise nach dem Hass, der auch total seine Gleichzeitigkeit und seine Berechtigung auch in dieser Mindmap hat. Aber vielleicht wieder irgendwie mehr die radikale Zärtlichkeit und Wege der Sanftheit zu suchen. Und das hat bei mir zum Beispiel sehr viel auch über die Auseinandersetzung mit Trauer auch funktioniert. Also auch die Trauer darüber, für eine Welt zu kämpfen, die ich wahrscheinlich nie sehen werde. Eine Trauer um verpasste Zukünfte und verpasste Gegenwarten und auch eine Trauer einfach über die allgegenwärtige Grausamkeit, über Kriege und Genozide und all diese Dinge und die fehlenden Trauerräume auch dafür, die es nicht gibt, weil man die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt ist, von einer Katastrophe zu der nächsten zu eilen. Und darüber habe ich dann wieder versucht, so Wege für mich persönlich auch der Sanftheit zu suchen, die, glaube ich, auch in dem Buch auf eine Art und Weise in dem Sinne auch verhandelt werden. Und ich glaube, deswegen ist es auch, es ist ein sehr lustiges Buch auch. Also ich finde es sehr lustig. Ich weiß nicht, wie es andere Leute empfinden werden. Es spielt auch sehr stark mit einer gewissen Ironisierung und mit auch so Motiven von so Groteske. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ein sehr trauriges Buch. Und jemand, den ich kenne, der das gelesen hat, hat gesagt, es ist ein tieftrauriges Buch in den schillerndsten Farben gesagt. Und ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut, weil es auch so generell, wir haben ja auch vorhin, als wir uns gesehen haben, so über die Gleichzeitigkeiten gesprochen, die wir gerade sowieso alle fühlen, also all das Schöne und die Pracht und die Herrlichkeit.
Es war so die Frage, wie geht es dir eigentlich so? Und so, aha, ja gut. Eigentlich gut, wenn ich so in mich reinspüre, ja gut, das sagtest du ja auch, doch, aber wir mussten schon auch nachdenken darüber, so ja, aber schon auch natürlich diese Trauergefühle und eine gewisse Schwere, die sich manchmal im Körper, also wirklich körperlich breit macht und vielleicht auch dadurch dieses Bedürfnis, also mir geht's ja sehr ähnlich die letzten Jahre, also ich mache jetzt das so, ich weiß es ist wie so, wann haben wir uns gesehen, vor 2 oder 3 Jahren, mache ich das jetzt 8 oder 10 Jahre, keine Ahnung. Ich weiß einfach, meine Tochter wird jetzt 12 Jahre und mein Sohn 21, das heißt, an ihnen sehe ich so die Zeit, wie lange ich mich auseinandersetze, bewusster mit Care, mit Feminismus, mit Mutterschaft, mit Verbindung, mit Familie in all ihren Formen. Und ich glaube, ich hatte eine sehr starke Phase, auch im 2019 hatten wir in der Schweiz einen großen feministischen Streik, der sehr viel ausgelöst hat. Und es kam bei mir sehr viel Wut und sehr viel motiviert war aus Wut, aus Verletzung, Abgrenzung. Wut ist ja auch eine Abgrenzungsemotion und sehr wichtig. Und jetzt auch so vor allem im letzten Jahr dieses Gefühl von, okay, es ist okay, wütend zu sein. Es ist wichtig, wütend zu sein. Es ist wichtig, in gewissen Situationen hart zu sein, sich abzugrenzen, über Differenzen zu sprechen, unbedingt. Und gleichzeitig wieder dieses Gefühl eben von dieser Zärtlichkeit. Wie finden wir einander? Wie verlieren wir einander nicht? Und wo ist es aber auch die Trauer und die Enttäuschung darüber, dass es keine Verbindung mehr gibt und keine mehr geben wird. So. Aber eine Phase, wo es sehr darum ging, wer bin ich und wer bist du und was unterscheidet uns? Was haben wir für Unterschiede in unserer Geschichte, unsere Körper, unsere Prägung? Und jetzt dieses starke Gefühl von, suchen wir wieder nach dem Gemeinsamen noch mehr. Also sprechen wir über diese Differenzen, aber suchen wir darin das Verbindende. Vielleicht ist das ein bisschen ähnlich. Und dann natürlich darin, diese Sehnsucht vielleicht auch nach oder auch diese Erkenntnis, das System wird mir nicht helfen, also ich helfen wir uns gegenseitig. Oder vielleicht auch diese Erkenntnis, die Kämpfe haben natürlich zur Verbesserung geführt. Es gibt Sozialsysteme jetzt, es gibt mehr Rechte, aber es ist nicht da, wo wir es haben möchten. Also wie können wir uns helfen? Und da natürlich dann dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Wahl, Familie. Genau. Und dann aber auch da eine gewisse Skepsis immer wieder. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wenn du jetzt an deinem Roman geschrieben hast oder vielleicht auch in deinen eigenen Zukunftsentwürfen oder Gegenwartsentwürfen, wir wissen ja auch, dass Gemeinschaft nicht einfach ist. Und auch wenn wir sie links und auch wenn wir sie intersektional denken, immer wieder Hierarchie und Macht und Verletzung reproduziert. Hast du diese Gedanken auch?
Total. Ich musste gerade auch, als ich dir zugehört habe, daran denken, dass in dem Buch, das ich geschrieben habe, diese Sehnsucht, die du gerade beschrieben hast, auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also auch, ich glaube, dass auch gerade in Zeiten der Erschütterung und der Unsicherheit und der Verkettung von Katastrophen auch bei vielen Menschen so eine Sehnsucht nach der Rückkehr zum vermeintlichen Paradies einsetzt und die Vorstellung von, also man sieht es sozusagen in reaktionären politischen Kräften, die genau damit spielen, mit so einer Art von Nostalgie, also sozusagen kommt zurück zu einer Vergangenheit, die es aber auch nie gegeben hat. Es ist sozusagen eine Imagination einer Vergangenheit, die es aber so eigentlich nie gegeben hat. Und gleichzeitig haben wir aber eine Linke, die daran arbeitet, eine Zukunft zu imaginieren, die es auch noch nicht gegeben hat. Und in dem Hohlraum dazwischen gibt es halt Menschen, die auf irgendeine Art und Weise diese Sehnsucht nach Rettung übersetzen wollen, bei manchen eben führt das dazu, dass sie die Flucht ins Private wieder einschlagen und im besten Falle bei anderen Menschen die Einsicht, das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Also wir haben gar keine andere Möglichkeit, als uns zusammen zu tun und einander Halt zu geben. Und wenn man sich das auch historisch anschaut, also in der Anthropologie, oder Evolutionsbiologie, ich weiß, ich bin weder das eine noch das andere, sieht man auch, dass Menschen, dass sozusagen diese herrschende Erzählung auch im Kapitalismus, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist und wir eigentlich nur darauf warten, uns zu zerfleischen, das ist eigentlich auch gar nicht stimmt. Dass gerade in Krisenzeiten Menschen immer ihre kooperativsten Eigenschaften entwickeln. Und ich glaube, die Refokussierung darauf ist irgendwie total wichtig, um auch diese Offenheit, letztendlich ist ja eine Verhärtung, ist ja auch ein sich verschließen. Man verhärtet ja auch, um eben nicht wieder verletzt zu werden. Auch in den Räumen, in denen wir kämpfen und in denen wir auch miteinander auskommen müssen, letztendlich. Aber genau, es ist dann die Frage von was öffnen wir, was bleibt weich, um all diese Möglichkeiten immer noch zumindest zuzulassen. Ich weiß nicht, ob das gerade auf deine Frage geantwortet hat, aber sonst hören wir noch mal deine Frage spielen.
Ich höre dir gerne zu, nicke ganz oft. Von dem her ist es egal, ob es, ich wüsste es auch nicht mehr. Wir vergessen ja auch viel, das haben wir im Vorgespräch auch gemacht.
Ja, das ist einfach.
Also bei mir zumindest kann man sagen, vielleicht liegt es langsam am Alter, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht glaub, genau, auch nicht so, weil es halt viel, es ist komplex. Also wenn ich oder dir zuhöre, ich denke auch, oder diese rechten Narrative, es geht ja auch immer um Einfachheit, es geht um einfache Lösungen, eben zurück zu einer romantischen Vorstellung von Vergangenheit. Früher war doch alles besser, früher war klar, Mann, Frau, zwei Kinder, sie macht Care, er geht arbeiten, ist doch super, es ist doch so anstrengend jetzt, das so zu lösen. Und natürlich hat das was Einladendes und dazu glaube ich auch, oder ich weiß nicht, wer es war hier, in Deep Talk mir auch mal gesagt hat, die Rechten fragen nie, bist du rechts genug, um dich uns anzuschließen. Und das ist natürlich auch einladend, oder? Und genau, aber jetzt wolltest du eigentlich noch
was sagen. Mir ist nämlich noch eingefallen, genau, wo deine Frage hinführte, und zwar vielleicht auch genau die Einsicht für ganz viele Menschen, das ist sowas wie, also in den letzten Jahren gab es ja gerade in so liberal, feministischen oder antirassistischen Kreisen sehr stark die Vorstellung von Safe Spaces zum Beispiel. Also wir schließen uns zusammen und haben die Hoffnung, da eben diesen sicheren Hafen, vielleicht dieses Paradies für uns zumindest im Kleinen zu kreieren. Und in sehr, sehr vielen Fällen, die ich kenne, ist es eben diese Romantisierung auch von Gemeinschaft, ist zerborsten an ihren eigenen Ansprüchen, weil, wie du es auch schon gesagt hast, überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Widersprüche. Und eigentlich, also die kann man nicht aufheben. Was wir tun müssen, ist nicht so tun, als gäbe es diese Widersprüche nicht, sondern sie in sozusagen produktive Konflikte, das ist ja sozusagen eine ethische Aufgabe, sie in produktive Konflikte umzuwandeln. Und das,
können wir kurz da bleiben, weil das finde ich super wichtig, oder? Einerseits, eben, ich habe das auch am Anfang der Moderation mehr gesagt, hier, wir haben hier einen safer Space. Und es stimmt nicht, weil ich weiß nicht, wer genau hier ist und was dieses Gespräch auslösen kann und wo dieser Mensch sich gerade in welchem Prozess befindet, was hat dieser Mensch erlebt. Und das war spannend, auch in der Inklusionscommunity das zu besprechen, dass es eigentlich nie einen Raum gibt, der wirklich für alle so safe ist, wie wir uns das wünschen oder wünschen würden. Wie gehen wir damit um? Ich weiß nicht, vielleicht hast du Ideen. Bei mir ist es aktuell so, dass ich immer wieder, also ich finde, wir müssen kritisch bleiben mit uns. Das finde ich etwas sehr Wichtiges. Also, dass wir nie aufhören, uns mit uns selbst, unseren Aussagen, unserer Sprache, den Themen, die wir bearbeiten, unseren Vorurteilen, Zuschreibungen auseinanderzusetzen. Dass diese Arbeit nie fertig sein wird und dass wir Fehler machen. Und dass wir Fehler machen dürfen und dass es wichtig ist, dass wir sie uns auch mitteilen, also dass wir uns mitteilen, was einen verletzt hat oder genau, also und dass wir darüber sprechen können, dass es diese analogen Räume gibt oder diese Formate, wo wir dann über das sprechen können. Ich weiß nicht, was denkst du, was wir machen müssen
dazu? Also ich glaube, es kommt ganz auf den Raum an und auf das, was man in diesem Raum eben erreichen will. Also meine Erfahrung aus den letzten Jahren von Aktivismus ist, dass es überhaupt nicht förderlich ist, wenn Menschen in politische Räume oder Organisationen gehen, eben mit der Vorstellung, dass diese Orte völlig sicher sind, weil ich glaube, Sicherheit ist auch erstmal etwas extrem Individuelles, also etwas sehr Persönliches, ein Gefühl von Sicherheit und kann auch etwas sehr Trügerisches sein, weil manchmal fühlen wir uns mit Strukturen oder mit Beziehungsdynamiken sicher, die uns auch schaden. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum sehr viele Menschen in toxischen Beziehungen sehr lange verweilen, weil es auf eine Art und Weise eine Sicherheit
gibt. Weil es vertraut ist.
Genau, weil es vertraut ist, weil es das ist, was man gelernt hat und wo man gelernt hat, sich zu adaptieren. Und deswegen ist, glaube ich, für mich in den letzten Jahren generell der Begriff der Sicherheit erstmal ein sehr fragwürdiger geworden. Und zum Beispiel in den politischen Räumen, in denen ich unterwegs bin, sagen wir immer, das ist kein safer Space, das ist ein braver Space. Also das ist ein Ort, wo wir gemeinsam lernen, was es bedeutet, gemeinsam Mut zu fassen, eben Konflikte auszuhandeln und überhaupt sie erst auch natürlich erstmal anzusprechen, weil auch das fällt natürlich nicht allen Menschen gleichermaßen leicht. Und ich glaube auch, dass wir auch sehr stark unterscheiden müssen, mit was welche Räume oder Gruppen, in denen wir unterwegs sind, leisten können, wenn wir da sozusagen mit einem therapeutischen Anspruch rangehen und wir die Hoffnung haben, die ich sehr gut nachvollziehen kann, zum Beispiel im politischen Aktivismus auf eine Art und Weise zu heilen, dann werden wir, glaube ich, sehr wahrscheinlich enttäuscht werden, weil die Menschen dort vielleicht gar keine therapeutische Ausbildung haben, um das mit uns durchleben zu können. Und dass uns bewusst sein muss, dass wir in allen Räumen, in denen wir unterwegs sind, auch immer andere Menschen sind und in anderen Rollen da sind. Und dass es sehr darauf ankommt, in welcher Rolle bin ich da und warum. Und dass auch natürlich diese politischen Projekte, an denen wir manchmal arbeiten, auch Projekte sind, die über uns persönlich und vielleicht auch über unsere eigene Verwundung auch hinausweisen müssen. Und Ja, das sind sehr, sehr viele Widersprüche, glaube ich, die man gleichzeitig aushalten muss. Und ich glaube, da gibt es kein einfaches Los zu sagen.
Du hast jetzt das Wort Heilung. Hatte die Arbeit an deinem Roman für dich, also anstatt in diese Räume zu gehen und diese Art von Heilung zu erfahren, hat dieser Roman oder das Schreiben des Romans so etwas ausgelöst? War das
heilsam
in dem Sinn? Gut, wir können auch das Wort Heilung und Heilen natürlich auseinandernehmen. Es ist auch ein schwieriger Begriff für die einen Menschen und hat sehr viel mit Gesundheit und Vorstellung von gesund zu tun. Ich meine es vielleicht weniger so als der Prozess, ja, ein gutes, positives Gefühl oder vielleicht etwas loszulassen, etwas zu verarbeiten. So meine ich das.
Mhm. Sehr gute Frage. Also was ich auf jeden Fall erlebt habe jetzt, als ich den Roman geschrieben habe, war, dass es ein viel befreiteres und viel fröhlicheres Schreiben war als bei den Sachbüchern.
Ja, vielleicht auch. Was ist der Unterschied zum Sachbuchschreiben?
Ich meine, der Unterschied ist zum Sachbuch, dass natürlich, also erstmal mit sowas wie Fiktion und Vorstellungskraft spielen, war einfach etwas, was mich natürlich sehr herausgefordert hat, wo ich ganz, ganz viel lernen musste, weil ich wusste nicht, wie man richtig plottet. Ich wusste auch nicht, wie man Charakterzeichnung richtig macht. Also das waren alles Dinge, die ich erst im Prozess gelernt habe. Aber es war in vielerlei Hinsicht ein sehr befreites Schreiben, weil bei den Sachbüchern natürlich, da arbeitest du irgendwie mit Argumenten, da arbeitest du irgendwie auch mit Referenzen und Bezüge von anderen AutorInnen. Also das mache ich ja sehr viel in meinen Büchern, dass ich eigentlich die ganze Zeit versuche auch die Autorinnen, die ich gelesen habe und ihre Gedanken in Dialog zu bringen. Aber das ist natürlich auch ein Job mit einer krassen Verantwortung, weil ich möchte diese Menschen ja auch nicht irgendwie falsch zitieren oder in ein Licht rücken, das, wo ich denke, das würde denen nicht gerecht werden. Also ich habe das Gefühl, beim Sachbuchschreiben und natürlich, weil es auch politische Sachbücher sind, auf die dann auch mit einer politischen Debatte geantwortet, gibt es viel, viel mehr Fallstricke. Gerade wenn ich eben aus einer linken, migrantisch-feministischen Perspektive schreibe, wo Leute nur darauf warten eigentlich, dass ich irgendeinen Fehler mache. So, ich glaube, das ist so ein Schatten, der natürlich auf dem Schreibprozess, den Arbeitsprozessen liegt. Und bei dem Roman war ich so, hey, das ist Fiktion. Und wenn ich irgendwas falsch mache, also falsch in Anführungszeichen, kann ich einfach das sagen, was irgendwie sexistische weiße Männer schon seit Jahren sagen, wenn sie wieder irgendwelche sexistischen Ergüsse hatten in ihren Romanen, wo sie sagen, man muss den Künstler von der Kunst trennen. Ja, das ist nicht meine Verantwortung, dass meine Hauptfigur so redet. Und ich bin so, genau das mache ich jetzt auch. Cool. Nee, aber ich glaube, es war auch so befreiend, weil in dem Roman... Ja, weil es auch so ein Denken durch unterschiedliche Zeiten, durch unterschiedliche Geografien war, in denen ich mich dann auch selber zum Teil bewegt habe und ich auch einfach sehr viel beobachtet habe. Also erstmal wirklich so unvoreingenommen zu beobachten, was passiert eigentlich in meiner Nachbarschaft, was sind das eigentlich für Menschen, wie bewegen die sich, wie arbeiten ihre Gesichter so, ne, an die, natürlich die Romanfiguren sind sehr viel an Menschen einfach in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft angelehnt und ich glaube, es war so ein viel ungefilterteres Beobachten in der Welt und dann zu schauen, okay, was kann ich daraus herausdestillieren und verdichten. Es hat einfach sehr viel Freude und Spaß gemacht und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich eigentlich schon immer Romane schreiben wollte. Also ich habe schon als Kind also ein Roman, den ich mal als Kind geschrieben habe, der Roman hieß Der Schulball. Okay, es gab einen Schulball. So, aber dann ging es ganz viel darum, wer mit wem auf den Schulball geht und dann machen die Lehrerinnen komische Dinge auf diesem Schulball. Aber ich habe schon als Kind immer extrem viel geschrieben, weil mir als Kind auch immer sehr langweilig war. Aber ich habe ganz lange gedacht, wir haben auch uns eben am Backstage auch darüber unterhalten, so diese Vorstellung, ich schreibe einen Roman. So, und natürlich auch gerade weil so um Autorinnenschaft auch so viele Mythen und diese Genie-Erzählungen ja auch ranken. Und ich kann das machen, ich bin es. Und ich glaube, warum ich erstmal Journalismus gemacht habe und dann angefangen habe, Sachbücher zu schreiben, war, dass ich das Gefühl hatte, da habe ich noch eine Berechtigung, weil da kann ich aus einer Position vielleicht sprechen oder eine Sprecherposition einnehmen, die was zu sagen hat und die irgendwie auch tauglich ist und nützlich. Und Aber einen Roman zu schreiben, wo erstmal sozusagen diese Nützlichkeitsvorstellungen nicht im Vordergrund stehen, hatte auch etwas sehr Befreiendes, ja.
Ja, diese Vorstellungen des romantischen Schreibens und dass das rauchend und trinkend im Elend Schmerz erfüllt am Schreibtisch, währenddem die Frau natürlich den Kindern
natürlich
schaut.
Und daran muss
oder
ich grad,
einfach ja. eben auch der einsame Wolf, der schreibt. Und genau.
Daran musste ich gerade auch, als wir über KI gesprochen haben, denken, als du auch nochmal sozusagen über die Vorteile von KI, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung, gesprochen hast. Es gab ja vor ein paar Wochen, glaube ich, diesen super krassen Skandal, als eine polnische Literaturnobelpreisträgerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, zugegeben hat.
Ich kann es leider auch nicht sagen. Es wäre jetzt super, wenn ich den Namen wüsste, aber leider auch.
So, dass sie, ich glaube, in ihrem letzten Buch dann wahrscheinlich zum Teil die KI konsultiert hat. Ja. Und aber sozusagen nicht hat das von der KI schreiben lassen, sondern einfach Fragen gestellt hat wie, ich habe eine Protagonistin, die ist in den 80er Jahren in dem und dem Milieu, welche Musik würde sie hören? Und die Leute sind ausgerastet, ja. Also man könnte meinen, die haben das richtig persönlich genommen. Und wie gesagt, ich verstehe die ganze Skepsis von KI. Ich denke auch immer, wenn es technologische Erneuerungen gibt, dann sollten sie in den Händen der Menschen sein. Dann sollten wir darüber demokratisch verwalten können. Das passiert natürlich nicht. Stattdessen sind sie in den Händen dieser faschistischen Tech-Bros. Aber meine Freundin Elif Küçük, die selbst auch Künstlerin ist, und ich haben uns darüber unterhalten und sie hat etwas sehr Schlaues gesagt. Sie war so, ich glaube, diese Empörung über, oh mein Gott, eine Autorin hat auf eine Art und Weise KI konsultiert, was eben ein bisschen erstmal absurd ist, weil alle Menschen, die schreiben, haben auch mal gegoogelt. So, sozusagen, es kommt eh nicht alles einfach aus dieser genialen Gedankenwelt, aber sie ist auch so, ich glaube, das hat auch sehr viel mit diesem Topos von Genie und Schmerz zu tun, weil wie kann eine Autorin es wagen, diesen Schmerzprozess, der ja eigentlich in das Schreiben eingeschrieben sein musste, zu verkürzen oder das einfach zu umgehen, indem sie einfach eine KI fragt, sondern wir haben so, nein, du musst leiden. Du musst dir, weiß ich nicht, irgendwas abhacken, bevor du irgendwie, ne, das ist, glaube ich, das steckt da auch zum Teil drin, ja.
Ja, mir kommt da nur gerade noch LinkedIn in den Sinn. Vielleicht könnte man sich mal empören über all diese LinkedIn-Posts, die von KI generiert sind, die sich alle gleich lesen. Da würde ich jetzt noch zustimmen. Wo sind eigentlich mal die selbstgeschriebenen LinkedIn-Posts?
Ich bin zum Glück nicht auf LinkedIn, ich weiß nicht, was da los
ist. Aber natürlich ist es, und dann natürlich auch super, wenn eine Nobelpreisträgerin bloßgestellt werden kann und zerfleischt werden kann. Das lieben ja die Medien. Das ist leider so. Was ich mich noch gefragt habe, auch in den Vorbereitungen oder auch die Frage, die uns jetzt immer wieder gestellt wird am Festival oder in Bezug auf das Festival, inwiefern, ist Kinship auch oder was kann Kunst, um Verbindung herzustellen, um Gemeinschaft zu stärken oder wie hängen Kinship und Kunst und Kultur zusammen? Und eine Künstlerin, Vladislava Savic, hat in einem Video das einfach ganz simpel gesagt, sie hat gesagt, für sie ist es, Kunst ist für sie Kin. Also für sie fühlt sich, oder so wie wir dann darüber noch gesprochen haben, sie fühlt sich zu Hause, in ihrer Kunst. Sie fühlt sich verbunden mit Kunst. Magst du da vielleicht noch ein paar Gedanken dazu? Also, weil ich das schon, oder ich frage mich ja immer so, also ich habe ja diese Motivation auch vom Schreiben oder irgendwie, jetzt ich kann leider nicht malen, ich kann leider auch nicht singen, das will niemand hören, aber ich habe das Gefühl, irgendwie Kunst und Kunst zu schaffen ist irgendwie so ein Antrieb, in welcher Form auch immer. Und dass es mir ja eigentlich so ein Gefühl gibt von, da bin ich zwar irgendwie mit mir selbst, aber irgendwie bin ich auch in Verbindung oder im Dialog irgendwie mit der Welt oder mit dem, was passiert oder wie auch immer. Vielleicht ist das auch eine romantische Vorstellung, ich weiß es nicht.
Also ja und nein. Ich meine, ich bin eine Autorin, die für einen kommerziellen Markt schreibt, also ich schreibe kommerzielle Bücher. Und habe dann natürlich auch mit den Herausforderungen und den Ansprüchen eines Marktes zu tun. Also das kann ich gar nicht ausblenden, das will ich auch gar nicht romantisieren. Und ich glaube, was für mich sozusagen in dem Sinne von Kinship oder eines kollektiven Kunstmachens, was ich darunter verstehen würde, wäre schon was ganz anderes, was ich gerade mache. So, weil für mich ist schon irgendwie auf eine Art und Weise klar, Bücher schreiben ist auch meine Erwerbsarbeit. So. Und ich möchte Erwerbsarbeit per se nicht romantisieren, weil meiner Meinung nach sollte es Erwerbsarbeit erst gar nicht geben. So. Frage ist natürlich, was für eine Art von Kunst oder Büchern ich schreiben würde, wenn es nicht meine Erwerbsarbeit wäre. Das wäre natürlich nochmal eine andere Frage. Aber es gibt ja auch so in der Literatur auch sehr interessante Diskussionen in den letzten Jahren. So was bedeutet zum Beispiel kollektives Schreiben? Warum steht eigentlich auf einem Covertitel nur der Name der Autoren? Obwohl da ja auch ganz, ganz viele Menschen mit dran gewirkt haben. Also von den Menschen, die es lektoriert haben, aber auch von den FreundInnen, die Menschen, die das kommentiert haben. Aber auch wirklich Menschen, die Bücher drucken, die mit ihren Händen sozusagen. Also ich glaube, dass alles in der Kunst und Kultur immer das Produkt ist von Menschen, wie es Bertolt Brecht gesagt hat, die mit dem Kopf und mit den Händen arbeiten. Und ich glaube, dass das zum Beispiel das Literatur, glaube ich, da noch eine der Formen ist, die da eigentlich am reaktionärsten ist und das am wenigsten abbildet. Während es vielleicht in der darstellenden Kunst oder im Theater nochmal ganz anders ist und es da nochmal ganz andere Sichtbarkeiten gibt. Ich fand das aber ganz schön, was du gesagt hast mit der Vorstellung, auch in der Kunst und Kultur zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob es mir da um ein Zuhause sein geht, oder mehr darum, ja, es gibt auch in dem Roman eine Stelle, wo es heißt, irgendwie, da sagt eine Figur zu der anderen, ja, zu Hause, man kann immer wieder zu Hause kehren, wenn zu Hause ein Ort ist, an dem man noch nicht war. Und ich glaube, das ist für mich eher sozusagen meine Vorstellung von zu Hause. Und vielleicht ist es deswegen auch Kunst, dass ich dann auch immer versuche, unterschiedliche Dinge zu machen. Sozusagen nicht irgendwie jetzt 5 Bücher über radikale Zärtlichkeit oder warum Liebe politisch ist zu schreiben, sondern immer auch zu sagen, ich möchte mir mein Exil vielleicht eher, weil es fühlt sich eher an wie ein Exil als ein Zuhause, eigentlich so ein ständiges im Exil sein und eigentlich die Verunmöglichung von Zuhause, weil wir nun mal in einer Welt leben, die das für sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen verunmöglicht und sozusagen immer mir mein Exil unterschiedlich auszusuchen und die Bewegung, in der ich bin, zumindest selbstbestimmt, soweit es geht, in einem kapitalistischen Literaturmarkt mitzugestalten und mitzubestimmen. Ich glaube, was ich auch sehr spannend finde an der Frage von was Kinship und Kunst und Kultur miteinander zu tun haben, ist auch, würde ich auch sagen, was Kunst kann, ist Beziehungen herstellen. Also Beziehungen zwischen mir und der Welt, aus der ich mich immer wieder sozusagen, ich glaube, diese Menschen, sehr viele Menschen haben dieses Gefühl von ständig Welt zu verlieren und überhaupt Welt nicht halten zu können und dass ihnen alles entgleitet. Und ich glaube, Kunst kann sozusagen auf diese Beziehungen, diese Verknüpfungen, die manchmal auch durch die Verknappung unserer Lebenszeit und die Verknappung unseres Gefühls von Lebendigkeit, auch was damit einhergeht, wieder spürbar und auch sinnlich wahrnehmbar machen und wieder Verknüpfungen und Beziehungen oder uns dabei helfen, wieder zur Welt in Beziehung zu setzen und auch zu anderen Menschen, mit denen wir gemeinsam Kultur erschaffen oder über Kultur nachdenken und irgendwie auch wieder ein Gespür für das Schöne und das Wahre auch. So, weil zum Beispiel in Wahrnehmen, in dem Verb wahrnehmen, steckt ja nicht umsonst auch die Wahrheit drin, weil beides auf eine Art und Weise zusammengehört. Also,
ja, ich wollte gerade sagen, für mich ist oft Kunsträume besuchen eine Form eben von Erholung auch. Also so wie vielleicht dieser Safer Space, den wir zuvor erwähnt haben, dort zu finden, unter Umständen, ich suche mir natürlich aus, welche Ausstellungen ich besuche. Und du hast jetzt noch das Wort Zuhause aufgebracht und auch das Wort Beziehungen. Ich würde gerne noch über diese beiden Begriffe sprechen, bevor wir dann öffnen zum Publikum. Und ich schaue schnell auf mein Handy, nicht wegen den WhatsApp, sondern wegen der Zeit. Also ich habe auch schon erlebt, war das bei dir im Podcast, als mein Sohn mich angerufen hat? Ich weiß nicht. Und es ist ein bisschen gemein gewesen, weil mein Handy spricht dann sein Name und es hat ein rotes Herz dahinter und dann kam so sein Name, rotes Herz, sagte dann das Handy die ganze Zeit. Natürlich war das für ihn, also wir haben es dann rausgeschnitten. Genau. Gut, aber hat ja auch mit Zuhause zu tun. Genau. Immer dann erreichbar zu sein, wenn man eigentlich nicht erreichbar wäre. Aber was bedeutet für dich Zuhause? So ganz simpel gefragt, vielleicht eine Frage, die wir auch oft schon gehört haben. Es gibt da ja auch so diese Kalendersprüche. Zuhause ist, ich weiß nicht, kennt ihr sicher auch irgendwie solche Kalendersprüche so? Zuhause ist, wo dein Herz dich hinträgt, oder Zuhause ist, wo deine Liebe ist, oder wo der Kühlschrank voll ist, wenn es gut geht. Ich weiß nicht. Was bedeutet für dich Zuhause?
Das ist so eine schwierige Frage.
Ich also glaub, auch ich natürlich in Bezug auch auf Migrationsgeschichte, auf in Deutschland leben, aber auch viel unterwegs zu sein. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, als wir damals eben als im Podcast warst, davor haben wir uns im Debattierhaus Karl der Große getroffen und da ging es um Generationen auf diesem Podium. Und ich glaube, das war Winter und wir waren beide müde und dann hast du gesagt, ja, es ist auch manchmal sehr anstrengend, so viel in Hotels unterwegs zu sein und man ist dann in diesen Städten, möchte die vielleicht sehen, aber eigentlich mag man gar nicht mehr und so weiter. Einfach, das kommt mir da auch noch so in den Sinn.
Ja, man wird so zu, ich habe mal einen sehr schönen Artikel über das Pendeln gelesen, da hat die Autorin geschrieben, man wird einfach zur Expertin der Unvollständigkeit, weil immer etwas fehlt. Ich glaube aber auch, dass es gleichzeitig eine grundmenschliche Bedingung des menschlichen Daseins ist, dass man immer unvollständig ist und dass immer etwas fehlt. Aber vielleicht sind für mich zu Hause Räume, in denen ich das Gefühl habe, dass es aber auch einfach in Ordnung ist, dass etwas fehlt und dass es unvollständig ist. Ich glaube auch einfach Orte, wo ich das Gefühl habe, mich erholen zu können. Ich glaube, Erholung ist für mich immer noch ein sehr großer Sehnsuchtspunkt. Aber das können auch dann unterschiedliche Orte sein. Ich habe auch sehr viel, wie gesagt, auch über dieses, im Zuge der Arbeit an dem Roman eben auch sehr viel über diese Vorstellung von Rückkehr an einen Ort zurückgehen. Wie gesagt, so vielleicht ist zu Hause eben, vielleicht kann man immer nach Hause zurückkehren, wenn zu Hause ein Ort ist, an dem man noch nicht gewesen ist. Gleichzeitig sage ich das natürlich aus einer sehr privilegierten Position als eine Person, die eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und sich in großen Maßen auch aussuchen kann, wohin ich reise. Und unter welchen Bedingungen. Aber genau, weshalb ja ich auch sagen würde, dass sowas wie Bewegungsfreiheit und Bleibefreiheit immer zusammengehört und dass das eine oder das andere nicht denkbar ist. Aber ich glaube, ja, für mich ist zu Hause vielleicht ein Ort, wo ich gar nicht damit beschäftigt sein muss, die ganze Zeit die verschiedenen Teile meiner selbst, die so überall zerstreut liegen, immer zusammenzusuchen, sondern wo es diese Zerstreuung einfach irgendwie okay ist und wo ich einfach mich selbst ertragen kann auch. Das klingt ein bisschen negativ, aber im Sinne von tragen kann auch, ja. Wir haben auch gestern auch mit Carlos auch über das Thema Angst gesprochen und das irgendwie vielleicht auch, ja, vielleicht ist zu Hause auch ein Ort, an dem man angstfrei sein kann, auf eine Art und Weise, ohne sozusagen diesem Mythos von es gibt eine absolute Sicherheit, so anheimfallen zu müssen.
Und das wäre dann das ideale Zuhause, oder? Weil ja eigentlich für sehr viele Menschen das Zuhause gar nicht sicher ist. Genau. Kommt auch ganz viele Gedanken dazu. Also einerseits so die Diskussion auch mit vielen neurodivergenten Menschen, die sagen, im Außen muss ich immer maskieren. Übrigens am Festival haben wir mit Lovis Heuss einen Workshop, der Unmasking Museum heißt, wo es eben darum geht, dass wir auch immer, auch hier im Raum, oder? Es gibt Codes, also seid leise, also müsst ihr nicht hier eigentlich, aber man macht das dann automatisch, man hat so gelernt, wie gehen wir in einen Kunstraum, wie schauen wir eine Ausstellung an, wie ziehen wir uns an, wenn wir in die Oper gehen, und so weiter. Also da wird mir viel berichtet, es ist eine eben sehr große Anstrengung, es gibt sogar jetzt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass es, ich glaube, fünffache Anstrengung, also fünffacher Energieverbrauch für Menschen mit Neurodivergenzen, nur die schon das Maskieren und dann natürlich zu Hause im Idealfall das Loslassen möglich ist. Vielleicht kommt dann zuerst ein Zusammenbruch, aber nachher ist man da eben im Idealfall safe. Das ist ein Thema. Und das andere, auch in Bezug jetzt auf meine Tochter, die mit einer Behinderung lebt, ist dieses, wo kann sie irgendwann so zu Hause sein, dass sie selbstbestimmt leben kann? Eben, ich habe erwähnt, wir haben jetzt Assistenz, hart erkämpfte Assistenzstunden, was natürlich neue Möglichkeiten eben auch von gemeinschaftlichem Wohnen, von inklusivem Wohnen auftut, aber es ist natürlich nie sicher, es kann uns ja jederzeit genommen werden. Und da auch eben so dieses, wo können wir zu Hause sein, wo fühlen wir uns zu Hause? Und zum Schluss möchte ich noch sagen, ich bin eben so, dass ich finde Hotels mega erholsam. Ich liebe es, wenn vielleicht auch wenn mein Zuhause sehr, sehr lange Zeit vor allem von Care-Arbeit geprägt war. Also ich liebe mein Zuhause, aber das muss man ja dann immer sagen, ist übrigens, ich liebe auch meine Kinder, auch wenn sie so anstrengend sind. Ja, vielleicht ist es auch so, genau, diese Care-Arbeit und dann ein Hotelzimmer, ein Bett für mich, diese weißen Wände, ich muss nichts aufräumen, ach, ich kann einfach alles liegen lassen, finde ich super erholsam. Wenn ich aber so viel unterwegs wäre wie du, wäre das wahrscheinlich auch anders, genau. Und eben über das Thema Beziehungen wollte ich ja noch sprechen. Und jetzt könnt ihr eure Fragen vielleicht euch schon ausdenken. Radikale Zärtlichkeit eben, wann kam das? Das ist ja jetzt auch schon eine Zeit.
April 2021, also vor über 5 Jahren.
Ja, genau. Eigentlich nicht eine mega lange Zeit, aber auch sehr viel passiert dazwischen. Und da zerpflückst du ja auch diesen Begriff eben der Liebe. Was bedeutet, also wie romantisiert ist Liebe? Was für romantisierte Vorstellungen haben wir von Zweierbeziehungen? Eben das Denken in Binaritäten, Mann, Frau, monogame Kleinfamilie. Und du nennst dann ja den Begriff Liebe oder ersetzt du doch den Begriff radikale Zärtlichkeit. Und natürlich, das Buch ist mega spannend im Sinne auch von Nicht-Monogamie oder im Sinne von Freundinnenschaften. Was mir aber sehr festgeblieben ist, ist dass die Beschreibung deiner Eltern. Also die arbeitenden Hände, ein Bild aus deiner Kindheit und dass sie sich aber nicht oft berührten und dass sie eigentlich ein Team, also vor allem auch ein Team waren, ein Team, was die Familie ernährt, was sehr viel arbeitende Körper eben in diesem kapitalistischen System und dass es auch zu akzeptieren ist, dass das eine Form von radikaler Zärtlichkeit sein kann. Das ist mir sehr viel, das ist einfach, was mir, wie ich es interpretiere.
Ja, voll.
Genau, und da würde mich jetzt Wunder nehmen, oder? In diesen 5 Jahren, hast du dich da, oder hat sich was verändert in diesem Blick, in dieser Auseinandersetzung auf den Begriff Liebe oder dann erweitert Beziehungen, Verwandtschaft, Familie? Oder siehst du das immer noch wie damals in deinem Buch?
Sehr schöne Frage. Teils, teils. Also ich glaube, sehr viele, es begleitet mich natürlich noch heute. Also auch sozusagen die Grundidee in dem Buch, dass eben wir all diesen, auch der Romantisierung, Mythologisierung von Gewalt in Beziehungen durch die Vorstellung von romantischer Beziehung dass wir uns dem vehement entgegenstellen müssen, aber gleichzeitig auch annehmen müssen, dass Liebe Arbeit ist und dass es eine Arbeit ist, die einer Entscheidung bedarf, miteinander eben diese schöpferische Arbeit einzugehen. Ich glaube aber, es sind so Sachen wie, also ich glaube, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich zum Beispiel tatsächlich, obwohl es ja eine Kritik an romantischer oder Konzepten romantischer, bürgerlicher, romantischer Liebe ist, schon ein romantischere Vorstellung von so etwas wie Polyamorie, habe ich dann in den letzten Jahren festgestellt, auf die harte Tour. Ja.
Wahrscheinlich die einen oder anderen Personen in diesem Raum teilen.
Ja, ich glaube, da wird schon gekichert und gelacht. Nein, einfach, weil natürlich, also beziehungsweise steckt das ja auch in dem Buch schon drin, aber ich glaube, heute würde ich es mit einer anderen Priorisierung oder mit einem anderen Fokus erzählen. Also dieses so, okay, was bedeutet es eben in dieser Welt, wo die argentinische Anthropologin Rita Laura Segato sagt das auch sozusagen, dass eigentlich die größte Gewalt am Menschen auch in dieser Welt eben der Entzug von Lebenszeit ist, worin all sozusagen all das Schöpferische und natürlich auch all das Lebendige dem zugrunde liegt. Und sozusagen, wie viel Zeit haben wir eigentlich, um mehrere Beziehungen zu führen, auch mit dem Anspruch, eben sie vielleicht nicht zu hierarchisieren, so, weil das war ja sozusagen das, worum es mir gegangen ist, auch als ich das Buch geschrieben habe, zu sagen, wir müssen unsere Beziehung nicht priorisieren. Dann habe ich eine Psychotherapie gemacht und das Erste, was meine Psychotherapeutin zu mir gesagt hat, wenn sie nicht mehr depressiv und ausgebrannt sein wollen, müssen sie anfangen, ihre Beziehung zu priorisieren. Ich war so, ja, scheiße, stimmt irgendwie. Und dann ist ja auch natürlich die Frage, was das auch so mit Geschlechterdynamiken, Geschlechterverhältnissen in diesen Polykonstellationen macht, wenn da zum Beispiel eine weibliche Person ist, wo weibliche Menschen eh so sozialisiert sind, irgendwie ne, all diesen Mental Load zu machen und Care-Arbeit automatisiert irgendwie aufzunehmen und irgendwie Dinge und Bedürfnisse zu sehen, die vielleicht die männlichen Parts nicht unbedingt ne, qua Erziehung oder qua gesellschaftlicher Arbeitsteilung nicht so sehen und was es dann zum Beispiel bedeutet, wenn du mit mehreren männlichen Personen in einer Beziehung bist und du eigentlich die ganze Zeit nur Mental Load Arbeit machst, also dann ne, plötzlich für mehrere Leute und das ist so und das sind irgendwie, glaube ich, alles so Dinge, die ich dann nochmal so lernen musste. Aber im Großen und Ganzen würde ich sehr vieles in dem Buch natürlich immer noch unterschreiben, aber ich glaube, das ist auch das Normalste auf der Welt, dass man sich auch weiterentwickelt, aber das ist mit Dingen, also ich glaube, ich würde heute selbst meinen Roman, wenn ich den jetzt schreiben würde, würde ich wieder einen ganz anderen Roman schreiben, dass eben Bücher immer nur eine Momentaufnahme sind. Aber dass es dann auch nicht bedeutet, dass die Arbeit abgeschlossen ist, sondern ich arbeite sozusagen, ich schreibe ja an radikale Zärtlichkeit bis heute weiter, durch die Gespräche, die ich mit Menschen führe, durch das, was sie mir spiegeln, durch das, was ich irgendwie über mich selbst lerne. Deswegen, ja, wird es wahrscheinlich immer so weitergehen.
Ich würde jetzt natürlich noch gerne eine Stunde mit dir über Beziehungsformen diskutieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Dennoch finde ich das auch mega ehrlich von dir. So, also ich finde, das mag ich auch so an den Gesprächen mit dir, dass es dir scheinbar oder ich lese es als leicht fällt zu sagen, okay, damals war das anders. Was darin steht, ist, finde ich, immer noch sehr aktuell. Aber ich finde, so eine gewisse Distanz zu deinen eigenen Büchern hast und sagen kannst, so, okay, oder auch diese Eitelkeit, die wir ja sehr oft sonst hören und lesen. Natürlich habe ich recht und das gilt für immer und die nächsten 500 Jahre müsst ihr das lesen. Finde ich auch, wirklich mega schön, immer wieder so zu merken in diesen Gesprächen. Und lädt ja auch dazu ein, dass wir ja durch verschiedene Lebensphasen gehen können und sollen und Erfahrungen sammeln, um dann vielleicht eben irgendwann in diesem Zuhause anzukommen und mehr über uns zu wissen, über andere Menschen zu wissen. ich weiß noch eben auch im Podcast, dass, da war ja das, war ich so aufgeregt. Ich war ja so Fangirl. Und jetzt bin ich natürlich, jetzt bin ich nie mehr aufgeregt. was überhaupt nicht stimmt. Aber genau, und ich meine, mir hat das Buch damals sehr viel gegeben, einfach auch in der Auseinandersetzung von Kleinfamilie oder auch wie ich zum Teil auch überheblich eben auf Konstrukte geblickt habe, die eben vielleicht gesagt haben, nein, wir haben keine also nicht so eine nahe körperliche Verbindung, aber wir möchten diese Familie zusammenschiffen quasi. Und ich darf so fand, ja, also ist jetzt, du lügst dich eh selbst an oder irgendwie so. Und also das hat schon, finde ich, meinen Horizont sehr erweitert. Und du, es ist ja wie nicht so, dass die Monogamie da jetzt also eigentlich abgesprochen wird, sondern das ist einfach eine mögliche Form. Vielleicht jetzt so, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich glaube, so in diesen 5 Jahren für mich kann ich, glaube ich, heute sagen, dass Verbindlichkeit oder Loyalität in Beziehungen das wichtigste Element ist. Egal, ob ich die Person einmal im Jahr sehe oder ob ich sie täglich sehe, ob das eine Freundin ist oder ob das eine romantische Beziehung ist, ob das monogame oder nicht monogame Phasen, aber diese Verbindlichkeit und diese Loyalität, also zu wissen, wir sind in Beziehung, das finde ich das Wichtigste.
Ich stimme dir 100% zu, Mara.
Ja, wie geht's euch im Publikum? Ja, wollt ihr mal erzählen, eure persönlichen Geschichten? Nein, müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr wollt schon, aber kurz halten, bitte. Ich scherze ja manchmal, dass die ersten Fragen immer dies keine Fragen sind, sondern ich wollte noch sagen das. Und ihr wisst, welche Personen diese Fragen stellen. Oder eben nicht fragen. Soll natürlich nicht sagen, dass ihr nicht was ergänzen dürft. Gibt es Fragen oder Ergänzungen? Möchtet ihr was mit Shadow mir teilen? Ja, mega spannende Frage. Ich gebe mal dir das Mikro, Shadow.
Also in Radikale Zärtlichkeit gibt es tatsächlich auch ein Kapitel zur technologischen Zärtlichkeit und da beschäftige ich mich auch, glaube ich, so mit dieser Vorstellung von, was es bedeutet, mit so Liebesrobotern eine Beziehung einzugehen. So. Und das für mich das schon auf eine Art und Weise auch eine völlig legitime Beziehung sein kann. So, also da ist ja ein Bedürfnis nach Verbundenheit dahinter, das ja real ist und das offenbar auch auf eine Art und Weise eine reale Erfüllung sucht, findet in dieser Beziehung. Aber man muss sich trotzdem nochmal vergegenwärtigen, dass KIs, also auch das emotionale Wissen, das eine KI hat, ist sehr, sehr begrenzt, weil es nun mal auf das zurückgreift, auf Wissen, das patriarchal, das kolonial, das kapitalistisch sortiert ist. Sozusagen eine KI ist ja nicht unschuldig in dem Sinne, sondern es ist ein bestimmtes auch emotionales Wissen, was da angewendet wird, was dementsprechend auch sehr konventionell ist. Und es gibt auch diese ganz, ganz viele Studien auch in den letzten Wochen, die ich gelesen habe, wo es zum Beispiel auch diese Sache von so psychotherapeutischer Konsultation von KI, was sehr vielen Menschen in meinem Umfeld sehr, sehr stark geholfen hat. Und das will ich gar nicht abwimmeln. Also gerade in einer Zeit, wo es sehr schwierig ist, PsychotherapeutInnen überhaupt an die Leitung zu bekommen. Aber das ist da auch manchmal eben die Dynamik dann irgendwann ist, dass die KI dir eigentlich die ganze Zeit nur sagt, du hast recht und alles, was du fühlst und alles, was du denkst, ist absolut richtig. Und ich würde schon sagen, dass eine gute Psychotherapie auch ein Raum für eine fürsorgliche Konfrontation zum Beispiel sein muss. Und genau das, finde ich, muss auch in einer Beziehung passieren. Und die Frage ist, ob sowas eine KI leisten kann und das glaube ich halt nicht. Also für mich sind meine Beziehungen zu meinen Freundschaften, aber auch romantische Beziehungen oder was auch immer, ich möchte mich auch darauf verlassen, dass es eine Art von Korrektiv ist. Also dass diese Menschen auch aus eigenen Überzeugungen mit mir zusammen sind und mir auch zum Beispiel sagen, wenn ich komplett Scheiße baue oder wenn ich einfach moralisch auf dem falschen Weg bin oder so. Und ich glaube, die KI kann am Ende dir eigentlich nur das spiegeln, was eh da ist und was und nichts sozusagen, was über die Beziehung selbst oder über, ja, also das ist, glaube ich, eine sehr reduzierte Form von Austausch und ich meine, am Ende, klar, müssen wir auch darüber sprechen, warum Menschen meinen, dass eine Beziehung zu einer KI die einfachste und beste Möglichkeit ist für sie. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass Menschen eben Konflikte und auch irgendwie Brüche und all das, was unsere menschlichen menschlichen Beziehungen auch anstrengend und mühsam macht, aber was eben Teil von Beziehungsarbeit und Liebesarbeit ist, in meinen Augen auch das einfach zu umgehen versuchen. Und natürlich das auch ein Symptom für die Einsamkeit und die Isolation ist, die ganz, ganz viele Menschen eben in dieser politischen Unwetterlage gerade auch spüren und der sie überlassen sind. Deswegen, ja, kein Approval von mir an der Stelle. Aber was sagst du, Mara?
Mehrere Dinge. Nein, ich glaube so, also ich habe eine persönliche Erfahrung in einer Beziehung, ein Konflikt. Und wir haben getestet. Ich habe den WhatsApp-Verlauf in ChatGPT und die andere Person auch. Und wir kriegten unterschiedliche Antworten, nämlich das, was wir hören wollten. Also das fand ich mega spannend. Macht das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ich fand das mega gefährlich auf die eine. Also wirklich, also natürlich habe ich super gefunden, dass ich recht lag. Aber und weil ich habe ja, natürlich habe ich immer recht, dachte ich mir, oder? Aber es war dann schon krass zu merken, so okay, wenn auch sogenannte vielleicht narzisstische Neigungen da sind, wenn mir dieses Ding immer zuspricht. Und ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, welchen Beitrag ich leiste und was für Verhaltensweisen ich habe, die nicht gut sind für diesen anderen Menschen, für mich selbst und so weiter. Das eine, das andere, die Politwissenschaftlerin Emilio Rack hat eine Essay geschrieben, Brief an ihren Sohn, und hat dort sich auch mit KI auseinandergesetzt. Finde ich eine spannende Perspektive, könnt ihr ja mal reinlesen. Sehr versöhnlich, sehr im Sinne von positive Zukünfte mit KI und noch auch so, dass wir neue Wesen sind, die wir irgendwie integrieren müssen im Sinne von Inklusion. Fand ich spannend. Ich habe jetzt mich nicht so verbunden gefühlt mit dieser Vorstellung. Ich finde es immer noch sehr komisch, wenn jetzt diese Essensauslieferungshunde zum Beispiel in Oerlikon vor der Schule sind, meiner Tochter. Habe ich mich nicht so daran gewöhnt, aber ja, vielleicht kommt's noch. Und und der dritte Gedanke ist, können wir vielleicht mehr Zeit, also nutzen KI zum Beispiel zum Mails nochmals in einfacher Sprache zugänglicher zu machen und diese Zeit, die wir dann gewinnen, vielleicht einsetzen für Zeit miteinander. Oder vielleicht für Kinship im Sinne, wie Donna Haraway das auch sagt, für Gefährten, Tiere, Natur, Zeit im Garten. Ich meine es jetzt nicht auch so romantisch wie diese Zurück in die Vergangenheit und alles ist besser. Aber so, vielleicht können wir auch was gewinnen mit KI, aber das nicht, dass dieses Kapitalistische und dann setzen wir diese Zeit, die wir da gewinnen, unbedingt ein, damit wir noch ein Projekt machen können, sondern vielleicht können wir auch mal rasten. Vielleicht können wir Beziehungen stärken und radikal zärtlich sein. So. Gibt's noch eine Frage? Sorry.
Ja. Vielen Dank. Ja, den letzten Gedanken fand ich super wichtig. Und aber als ich dir gerade zugehört habe, ist mir auch noch etwas eingefallen. Also eine Beziehung zur KI ist ja nie eine, also gibt es sozusagen keinen Konsens auch von der anderen Seite, ne? Also du hast sozusagen, und da reproduzieren sich ja also koloniale, patriarchale Vorstellungen von Zugriffsrechten auf die Person, mit der wir in einer Beziehung sind, weil eine KI wird selten sagen, oh, ich habe halt heute keine Lust mit dir zu sprechen, lass mich in Ruhe. Und das ist ja sozusagen das, was da reproduziert wird, dass eigentlich wir die ganze Zeit Zugriff auf einen virtuellen Körper haben. Und das ist ja genau das, diese patriarchalen, kolonialen Denkmuster und Beziehungsmuster, die wir ja überwinden und auch angreifen sollten, ja.
Ja, danke vielmals. Das finde ich mega spannend. Wie wir uns dann auch daran gewöhnen, dass unser Gegenüber immer verfügbar ist, oder? Ja, danke. Gibt es noch weitere Fragen oder etwas, was ihr teilen möchtet?
Ja, ohne da jetzt groß psychologisiert zu wollen, weil ich auch keine Psychologin bin, aber ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren durch so eine Popularität von so psychotherapeutischen Takes auch im Internet, irgendwie dieses so Grenzen setzen und so sich selbst priorisieren etc. Ich verstehe, woher das kommt, wenn du dein Leben lang gelernt hast, dass du eben kein Recht darauf hast, auf Regeneration, auf immer eben verfügbar sein musst und immer andere Menschen ein Zugriffsrecht auf dich haben. Im Patriarchat zum Beispiel für sehr viele weibliche Personen, queere Personen. Dann geht es natürlich darum, das zu kultivieren, aber bei ganz vielen Menschen sind diese Grenzen zu Mauern geworden. Und die Vorstellung eben, dass so ein Safe Space ein Ort ist, wo es keinen Konflikt gibt und wo es auch keine Konfrontation mit meiner Trauer oder selbst mit meinem Trauma gibt, ist total illusorisch, weil solche Orte, ne, da müsste ich mich ja komplett aus der ganzen Welt herausziehen. Und Menschen heilen nicht durch Rückzug. Menschen heilen, und das ist auch mein psychotherapeutischer Take, durch korrektive Erfahrungen. Und diese korrektiven Erfahrungen mache ich, indem ich Erfahrungen mit anderen Menschen, in denen ich mich mit anderen Menschen in Beziehung setze. Also wenn es eine Form von Heilung gibt, dann auf diese Art und Weise, weil mich einfach so zurückziehen und die Mauern irgendwie hoch, das hilft vielleicht dazu, irgendwie nicht irgendwie getriggert zu werden oder irgendwie in so einer Illusion von Sicherheit zu sein, aber am Ende zu sagen, auch diese Wunden verheilen zu lassen und sie zu überschreiben, dafür brauche ich halt andere Menschen. Und sobald ich mit anderen Menschen bin, gibt es halt immer Konflikt für Potenziale für Konflikte. Und dann geht es eben darum, gemeinsam andere Wege der Konfliktbearbeitung auszuprobieren, die mir dann auch zeigen, okay, nicht jeder Konflikt muss in einer Katastrophe enden oder nicht jeder Konflikt muss bedeuten, dass ich verlassen werde oder dass ich vereinsame und all diese Sachen, sondern dass die Gemeinschaft bestehen bleibt und beständig bleibt.
Ja, und ich glaube auch, dass die digitale Welt das natürlich verstärkt, also im Sinne von, dass dann jeder Konflikt ist pathologisch, also und jede Verhaltensweise ist narzisstisch oder ist Gaslighting. Und natürlich, wir müssen über diese Dinge sprechen, aber nicht jedes Mal, wenn ich sage, nein, das ist jetzt nicht so schlimm, Shade, gaslighte ich dich extrem, oder? Also es ist auch diese Erfahrung wieder von ja, nicht alles ist pathologisch. Und ich finde das mega schön, was du gesagt hast. Ich dachte jetzt auch, es ist ein bisschen Kreis zum Anfang mit der Apokalypse in deinem Roman. Also auch quasi scheitern dürfen, auch Trauer zu erleben, Trennung zu erleben, Verletzung zu erleben. Natürlich in Klammer, es gibt Verletzungen, die so tief sind und so brutal. Ich möchte das überhaupt nicht irgendwie absprechen. Aber dass auch dort wieder etwas wachsen kann, oder? Es gibt ja auch die Pflanzen in diesem tiefen Sumpf, die dann irgendwas wächst da, oder die Pilze, die unter widrigsten Bedingungen Netze spannen unterirdisch und weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Das sind so meine Gedanken. Wir haben noch 5 Minuten, die letzte Frage. Danke vielmals. Magst du noch was dazu sagen, Sheda?
Ja. Also ich teile das total. gleichzeitig glaube ich, also meine Vision von Welt ist schon irgendwie Wohlstand für alle statt Bescheidenheit für alle, aber nicht Wohlstand im Sinne, wie wir es gerade machen, wir beuten die Natur und die Menschen so aus und leben sozusagen auf Kosten von anderen Lebewesen etc., sondern ja, wo es vielleicht trotzdem aber eine gleichzeitige Fülle und Schönheit, vielleicht widerspricht sich das gar nicht mit dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich finde es sehr interessant. Ich habe in den letzten Jahren auch sehr viel über Demut nachgedacht, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Also diese Geste von Demut, die man mittlerweile ja heutzutage eigentlich fast nur noch manchmal in der Kirche sieht. Ja, also sich sozusagen aus, okay, da passiert das manchmal auch eher aus einem religiösen Gehorsam heraus, aber wie schön ist eigentlich die Vorstellung, sich eben aus eigener Überzeugung und aus moralischem Antrieb manchmal klein zu machen. Einfach, ne? Also sozusagen nicht zu sagen, ich habe die Deutungshoheit über alles, sondern es gibt etwas, was über mich hinausweist, was größer ist als ich. So, und das wird uns ja auch allseits abtrainiert, weil, ne, wird so das Allwissende und das immer funktionale Ich. Und darüber habe ich auch sehr viel nachgedacht und irgendwie darüber, wie man diese Form von Demut mehr kultivieren könnte. Ja. Danke.
Dankeschön. Und auch da für mich wieder der Bogen zum Anfang. Auch über Gleichzeitigkeiten haben wir gesprochen. Ich denke, wir können gleichzeitig demütig sein und gleichzeitig nach dem streben, was wir finden, steht uns noch zu oder möchten wir noch erreichen. Wir können innerlich wachsen und gleichzeitig demütig sein, wenn wir die Natur anschauen und so weiter. Ich denke, dass kann uns allen vermutlich nicht schaden, ab und zu sagen, hey, die ganze Welt dreht sich nicht um mich alleine und wir sind schon sehr klein in diesem riesen Kosmos. So, genau. Dankeschön, Sheda, für dieses mega schöne Gespräch. Ich finde, wir sind in total viele Richtungen.
Sogar bei der KI.
Ja. Genau. Ja, aber auch wichtig und spannend, die KI. Wir können uns vielleicht auch noch draußen austauschen. Ich weise nochmals darauf hin, dass deine Bücher am Büchertisch sind. Der neue Roman leider noch nicht, aber den könnt ihr bei eurer Buchhandlung des Vertrauens vorbestellen. Ich denke, Sheda wird ganz sicher auf Lesereise sein. Folgt ihr doch auf ihren Kanälen. Und es gibt den Kin-Merch, T-Shirts, Caps, das brauchen wir noch, das Geld. Und ihr dürft auch diese Stickers mitnehmen. Das ist nämlich das, was ich heute mitgebracht habe. In dieser Reihe zum Abschluss gibt es immer, was wir mitgebracht haben. Ich habe euch Sticker mitgebracht vom Kin-Festival. Und das ist auch was mich so ein bisschen doch auch in Demut versetzt. Das haben wir so klein angedacht. Eben Vladislava Savic und ich sind in die Fotobastei, dachten, okay, wir möchten eine Kunstausstellung machen, wir möchten mehr Flinter-Personen Räume geben, Themen wie Care, Flinter-Körper, mehr besprechen, weil das in der Kunst einfach immer noch abgewertet wird. Und jetzt sind über 100 Menschen und Räume dabei. Wir haben ein Riesennetz über Zürich gespannt. Von linksautonomen Räumen hin bis zur Kirche sind alle feministischen Räume, die mit uns solidarisch sind, dabei. Das macht mich demütig.
Das ist wundervoll.
Und
kommt auf jeden Fall zum Kinfestival. Ja. Ich möchte euch da alle sehen.
Und trinkt doch nachher auch an der Bar noch was, weil das Comedy House muss auch Miete bezahlen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Fabienne bedanken, die mir hier immer diesen Raum zur Verfügung stellt. Ich möchte mich bei Janin, der Technikperson, bedanken, bei Noah, die uns unterstützt hat mit allem drum und dran, bei Andrea, die den Einlass gemacht hat und jetzt am Büchertisch steht. Kommt miteinander ins Gespräch, verbindet euch, werdet Kinds. Tschüss zusammen, kommt gut heim und kommt ans Kinship-Festival. Tschüss zusammen. Applaus